Ich denke, die meisten kennen diese Gesichter. Das Familie Hotze, sie haben uns letztes Jahr besucht. Wir haben einen Missionsabend bei uns veranstaltet. Von diesem Abend ist mir eine Sache hängen geblieben. Die Wertschätzung der Gemeinde durch Familie Hotze. Ihre Wertschätzung, ihr Lob für die Liebe und Fürsorge haben mich einerseits ermutigt, andererseits aber auch ermahnt. Ihr Lob hat mich zum Nachdenken gebracht. Wertschätze ich die Gemeinde genauso wie Sie? Hat die Gemeinde für mich genauso einen Wert wie für Familie Hotze? Thomas hat einen Autounfall und wenn du in Zimbabwe einen Autounfall hast, dann zückst du nicht dein Handy, um irgendwie einen Krankenwagen zu rufen. Du zückst dein Handy und gehst deine Adressliste durch, um zu gucken, wen aus der Gemeinde kann ich jetzt anrufen, damit er mich zum Beispiel zum Arzt bringt, damit er mich medizinisch versorgt, je nachdem, wo das Auto gelandet ist, ob er das Auto aus dem Graben ziehen kann, abschleppen kann. In Zimbabwe verlässt du dich auf die Gemeinde, nicht auf den Staat oder irgendeinen Krankenwagen. Und so wie Familie Hotze geht es ziemlich vielen Menschen, ziemlich vielen Christen in dieser Welt. Wer diese Website noch nie besucht hat, opendoors.de, schreibt euch das als erste Anwendung auf, wenn ihr nach Hause kommt, besucht die Website, das wird euch ein Segen sein. Ihr könnt die verschiedensten Länder anklicken und euch durchlesen, wie es den Christen dort geht. Ihr könnt ein bisschen Realität in euer Leben gewinnen, wie es Menschen auch geht. Ihr werdet mit Erschrecken feststellen, dass es vielen Christen sehr schlecht geht. Dass viele Christen diskriminiert werden, verfolgt werden. Es gibt Länder, in denen haben Christen erschwerten Zugang zum Arbeitsmarkt. Die finden nicht einfach so einen Job, wenn überhaupt sie vorher Bildung genießen durften. Es gibt Länder, in denen haben Christen Herausforderungen, eine Wohnung zu finden. Nicht, weil die Preise so hoch sind, sondern weil sie Christen sind. Es gibt Länder, in denen werden Christen auch Sozialhilfe nicht angeboten. Stell dir vor, du füllst irgendeinen BAföG-Antrag aus oder irgendwie Kindergeld, sonst was. Und die erste Frage ist, bist du Christ? Du kannst sicher sein, wenn du da ein Kreuz hinsetzt, dann kriegst du den Antrag nicht bewilligt. Wir genießen in Deutschland wirklich viel Ruhe, was unsere Realität manchmal verzerrt. Diese Ruhe, sie schenkt uns viele Möglichkeiten, gute Dinge zu tun. Und gleichzeitig sind wir versucht, in all dieser Ruhe die Gemeinde zu vernachlässigen. Sie nicht zu wertschätzen, so wie wir es sollten. Gerade wir jungen Leute, die wir mit diesen ganzen Privilegien aufwachsen, sei es, dass wir uns keine Sorgen machen, finde ich einen Ausbildungsplatz, finde ich einen Studienplatz, finde ich einen Job. Selbst wenn es mal nicht so schnell klappt, gibt es immer noch den Sozialstaat, der dich finanziell auffängt, der dir sogar hilft, einen Job zu finden, eine Wohnung zu finden. Wir haben ein vergleichsweise wirklich gutes Gesundheitssystem. Wenn man bei uns einen Krankenwagen ruft, dann wird er da sein. Wenn du den ärztlichen Notdienst anrufst, dann wirst du jemanden an der Leitung haben. Wenn du zum Arzt musst, wirst du einen Termin finden. Selbst was Schulaufgaben angeht, macht man sich heutzutage so unabhängig. Inzwischen gibt es für alles eine KI, die dir alles beantwortet. Früher musste man irgendjemanden fragen. Heute kannst du einfach ins Internet gehen und hast auf alles Antworten. Wir sind versucht, uns sehr unabhängig zu fühlen. Und bei der kleinsten Reiberei in der Gemeinde, was einfach passiert, hier sind verschiedenste Menschen. Auf Arbeit habe ich bei mir zum Beispiel so relativ ähnliche Menschen. Alle haben irgendwie den gleichen Bildungsweg, alle sind zu einer ähnlichen sozialen Schicht. Aber hier haben wir alles Mögliche. Es kommt bei uns zu Reibereien, weil wir Sünder sind. Man ist versucht, bei der ersten Reiberei zu denken, ja, Gottesdienst, okay, aber brauche ich eigentlich die Menschen da? Was kann mir die Gemeinde bieten, was mir die Welt nicht bieten könnte? Nicht nur Familie Hotze oder die vielen Christen, über die man auf dieser Länderkarte lesen kann, zeigen uns, dass wir die Gemeinde brauchen. Diese Christen leben in diesen Ländern, weil die Gemeinde da so ist, weil die zusammenhalten, weil die einander helfen. Vielleicht erinnert ihr euch an Apostelgeschichte 6. Paul hat bei uns gepredigt, unsere Gemeinde kennt es. Da ist die Situation, dass Witwen nicht versorgt werden durch die Gemeinde. Sie werden einfach übersehen. Und in Folge werden quasi die ersten Diakone eingestellt oder Diener, die sich darum kümmern, dass Witwen versorgt werden. Wir haben nicht mal dieses Problem. Wir bräuchten keine Diakone, die die Witwen irgendwie finanziell versorgen. Wir haben es wirklich gut und sind versucht zu denken, brauche ich die Gemeinde wirklich? Ja, wir brauchen die Gemeinde. Und davon überzeugt mich nicht nur Familie Hotze, sondern auch Gottes Wort. Wir wollen heute einen Abschnitt reden, uns einen Abschnitt anschauen, der darüber spricht, warum wir die Gemeinde, warum wir die Geschwister lieben sollten. Der Titel für heute lautet Fünf Gründe für Geschwisterliebe. Fünf Gründe für Geschwisterliebe. Teil 2 deshalb, weil wir als Jugend vor 2 Wochen schon in den Predigtabschnitt reingeguckt haben. Wir haben uns die ersten 2 Gründe angeschaut. Keine Sorge, ihr könnt heute trotzdem zuhören. Ich möchte ganz kurz wiederholen für die, die sich nicht mehr ganz erinnern oder gar nicht dabei waren. Wir haben uns die ersten 2 Gründe angeschaut, warum der Christ überhaupt liebt, warum diese Liebe so besonders ist, was Familie Hotzi da so bewundert hat in Simbabwe. Wir haben gesehen, dass der erste Grund, warum wir Christen lieben, ist, weil Gott Liebe ist. Gott ist in Person Liebe. Und weil unser himmlischer Vater Liebe ist, ähneln auch die geistlichen Kinder ihrem geistlichen Vater. Genauso ist es auch bei physischen Kindern. Die ähneln ihren physischen Eltern sowohl charakterlich als auch vom Aussehen. So ist es auch mit den Kindern Gottes. Weil Gott Liebe ist, pflanzt er in den Gläubigen seinen geistlichen Samen und die Frucht ist Liebe, wahre Liebe, echte Liebe. Deswegen kann der Christ einerseits echte Liebe praktizieren und andererseits erfährt er in der Gemeinde eine Liebe, die nicht von dieser Welt ist. Eine Liebe, von der Familie Hotzi Zeugnis gegeben hat. Der zweite Grund, warum Christen lieben, ist, weil Gott dich liebt. Wenn wir zu Hause sitzen, alleine sind, über all unsere Sünden nachdenken und uns bewusst wird, Gott hat mir all das vergeben, alle Gräuel, alle Schrecknisse, dann geht diese Liebe Gottes nicht spürlos an uns vorbei. Ich habe letztens erst wieder so ein Bild vom Grand Canyon gesehen und ich musste an diese Stelle denken, ja, dass unser Herz wie dieser Grand Canyon ist. Da sind Ströme von Wasser, die selbst den härtesten Stein mitreißen. Genauso ist auch das Herz des Christen. Wenn ihm Gottes Liebe bewusst wird, dann bleibt es nicht wirkungslos. Je mehr wir uns der Liebe Gottes bewusst werden, desto mehr drängt es den Christen auch zu lieben. Deswegen beendeten wir die Predigt vor 2 Wochen mit dem Gedanken, dass Liebe nicht nur ein Privileg ist, nicht nur ein Geschenk, sondern Liebe ist auch eine Verantwortung. Gott hat uns nicht einfach Liebe geschenkt, damit wir sie für uns haben, sondern damit wir diese Liebe auch weitergeben. Liebe ist eine Verantwortung. Und das führt uns zu den Gründen heute. Liebe ist eine sehr schöne Verantwortung. Und jetzt kommen wir zu unserem Text. Heute, 1. Johannes Kapitel 4, wir wollen die Verse ab Vers 12 bis zum Ende, bis Vers 21 studieren. Bevor wir das tun, ihr dürft sitzen bleiben, möchte ich für uns beten für diese Predigt. Danke, himmlischer Vater, dass du uns die Gemeinde geschenkt hast, dass du dieses große Wunder getan hast, was den ganzen Himmel in Staunen versetzt hat, alle Dämonen in Schrecken, als sie gesehen haben, dass du dieses große Wunder getan hast, als du deine mannigfaltige Weisheit offenbart hast. Ich danke dir, Gott, dass du uns durch Jesu Blut zu eins machst, dass du diese vielen verschiedenen Menschen, alle, die hier an dich glauben, dass du uns zu einem Leib vereinst, dessen Haupt du bist. Herr, führ uns jetzt auch durch diesen Text hindurch. Bitte weck in uns wirklich diese Not, die Gemeinde zu lieben, sie zu wertschätzen, so wie Familie Hotzi und so wie viele andere Christen. Auch wenn es uns gut geht, wir wissen, dass Verfolgung auch nur eine Frage der Zeit ist. Hilf uns wirklich, die Gemeinde lieben zu lernen und einander zu lieben, so wie du uns geliebt hast. Amen. Der dritte Grund, warum der Christ liebt, ist, weil Liebe Gemeinschaft mit Gott ist. Gott hat seine Liebe nicht nur einfach einmalig am Kreuz gezeigt. Gott zeigt seine Liebe auch heute. Und das wollen wir beobachten im Text. Wir wollen zusammen die Verse 12 bis 16 lesen und dann beobachten, dass Liebe Gemeinschaft mit Gott ist. Ich lese ab Vers 12. Ihr könnt gerne vorne mitlesen oder bei euch in den Bibeln. Niemand hat Gott jemals gesehen. Wenn wir einander lieben, so bleibt Gott in uns und seine Liebe ist in uns vollkommen geworden. Daran erkennen wir, dass wir in ihm bleiben und er in uns, dass er uns von seinem Geist gegeben hat. Und wir haben gesehen und bezeugen, dass der Vater den Sohn gesandt hat als Retter der Welt. Wer nun bekennt, dass Jesus der Sohn Gottes ist, in dem bleibt Gott und er in Gott. Und wir haben die Liebe erkannt und geglaubt, die Gott zu uns hat. Gottes Liebe, und wer in der Liebe bleibt, der bleibt in Gott und Gott in ihm. Unser Abschnitt beginnt in Vers 12 mit: Niemand hat Gott jemals gesehen. Gott ist Geist, Gott ist unsichtbar. Es gibt kein Wesen, keine Gestalt, auf die ich irgendwie mit dem Finger zeigen könnte und sagen kann, guck mal, da ist Gott. Obwohl Gott Geist ist, obwohl er unsichtbar ist, gibt es doch ein Mittel, das Gott gebraucht, um sich zu zeigen, um sich sichtbar zu machen, damit wir Gott sehen. Und so lesen wir weiter in Vers 12. Wenn wir einander lieben, so bleibt Gott in uns. Und seine Liebe ist in uns vollkommen geworden. Der unsichtbare Gott wird durch Geschwisterliebe sichtbar. Lieben wir einander, so heißt es hier im Text, so bleibt Gott in uns. Durch diese Geschwisterliebe, wenn wir einander lieben, haben wir tatsächlich Gemeinschaft mit Gott. Und diese Gemeinschaft ist, es heißt hier im Text, und seine Liebe ist in uns vollkommen geworden. Durch diese Gemeinschaft wird Gottes Liebe vollkommen. Und es hört sich vielleicht etwas missverständlich an, weil Gottes Liebe vorher nicht vollkommen ist, irgendwas zu Gottes Liebe hinzugekommen. Als Gott seinen Sohn ans Kreuz sandte, dann zeichnete er ein riesiges Gemälde. Dieses Gemälde, die Größe des Gemäldes, die Größe von Gottes Liebe wurde durch Jesu Tod sichtbar. Vorher war Gott genauso Liebe. Aber das Ausmaß seiner Liebe, die Größe seiner Liebe wurde bekannt, als Jesus am Kreuz starb. Aber dieses Bild war noch schwarz-weiß. Liebe kam in dieses Bild hinein, als Gott das Geheimnis der Gemeinde lüftete. Dass verschiedenste Menschen miteinander vereint werden. Dass da so ein besonderes Volk entstanden ist. Und deshalb heißt es hier, Gottes Liebe ist in uns vollkommen geworden. Mir ist diese Wahrheit bewusst geworden, als ich eines Tages in der Uni saß. Ich war ein bisschen früher da, ich hatte noch eine Stunde bis zur Vorlesung. Ich bin in die Cafeteria gegangen, habe meine Bibel ausgepackt, habe ein bisschen gelesen und neben mir, links und rechts saßen Studenten, die über irgendwas geredet haben. Ich habe mich in dem Moment so ein bisschen alleine gefühlt, weil die waren alle so in Grüppchen und reden. Und ich sitze da alleine und ich habe gerade Esther gelesen. Esther ist ein Buch, in dem die Gemeinde zerstreut war, das jüdische Volk war verteilt und sie waren gemischt unter anderen Völkern. Esther, eine Jüdin, war sogar Königin geworden. Mordechai, der immer vor dem Palast hin und her gelaufen ist, sich Sorgen machte, ja, wie geht's denn da meiner Ziehtochter? Und mir ist bewusst geworden, das jüdische Volk war zerstreut und es ist gerade quasi genauso. Ich sitze in der Uni, aber mein Volk ist überall. Also ich sehe sie, sind gerade nicht bei mir, sind zerstreut. Aber doch ist da irgendwie, habe ich mich plötzlich innerlich so warm gefühlt, weil ich wusste, ja, meine Leute sind überall. Meine Freunde sind gerade auf der Arbeit oder da oder in der Gemeinde. Alle, mein Volk ist auch da. Und es ist ein Wunder, dass Gott das geschaffen hat. Dass verschiedenste Menschen, egal wo sie sind, einander lieben und da so etwas Besonderes entstanden ist. Und diese Liebe, die mir so bewusst geworden ist, die kommt von Gott. Er ist der Ursprung dieser Liebe. Seine Liebe wurde vollkommen durch die Gemeinde. Und diese Geschwisterliebe, sie offenbart der Welt Gott. Die Welt kann Gott selbst nicht sehen, aber wenn sie uns sehen, dann sehen sie Gott. Jesus sagt auch zu seinen Jüngern, ja, an eurer Liebe wird man euch erkennen, an eurer Liebe wird man Gott erkennen. Durch unsere Liebe sind wir für die Welt ein Zeugnis, dass Gott real ist, dass Gott echt ist, dass Gott da ist. Und dass Gott da ist, dass Gott nicht einfach irgendwie weg ist, das vertieft Johannes weiter im Text. Er will, dass wir uns wirklich gewiss werden, Gott ist da. Und ich muss mir keine Sorgen machen, dass er nicht da ist. In Vers 13 lesen wir weiter: Daran erkennen wir, dass wir in ihm bleiben und er in uns, dass er uns von seinem Geist gegeben hat. Mit anderen Worten sagt Johannes hier, es darf gar kein Zweifel bestehen. Du musst dir keine Sorgen machen. Daran erkennst du, dass du wirklich Gemeinschaft mit Gott hast. Dass du wirklich ewiges Leben hast. Die Gemeinschaft spricht hier nicht nur einfach von einer Beziehung, von einem Miteinander. Die Gemeinschaft hier spricht, dass du Anteil hast am Leben Gottes. Dass du Anteil hast am ewigen Leben von Jesus Christus. Dass du wirklich gerettet bist. Und dieses Anteil wird durch den Heiligen Geist bestätigt. Wenn der Mensch gläubig wird, dann schenkt Gott seinen Heiligen Geist. Gott selbst nimmt Wohnung im Christen. Gott hat einen besonderen Wohnsitz im Gläubigen. Der Heilige Geist, den Gott uns schenkt, ist wie ein Siegel, ist wie ein Stempel. Gott bindet um uns hunderte Ketten, macht 30 Schlösser dran, damit wir wirklich sicher sind, ich bin gerettet, ich bin versiegelt im Geist. Ich komme hier gar nicht raus. Keiner kann mich irgendwie entketten oder rausreißen aus Gottes Händen. Ich bin wirklich gerettet. Gott will, dass wir das wissen, dass wir gerettet sind, dass er bei uns ist. Und in Vers 14 heißt es weiter: Und wir haben gesehen und bezeugen, dass der Vater den Sohn gesandt hat als Retter der Welt. Das ist erstaunlich. In Vers 12 hieß es noch, niemand hat gesehen. Und hier heißt es auf einmal, und wir haben gesehen. Das, was die Welt nicht sehen kann, das sehen Gläubige. Für Gläubige ist Gott nicht unsichtbar. Johannes spricht hier, wenn er sagt, wir haben gesehen, natürlich von sich und den Jüngern, die zur gleichen Zeit wie Jesus lebten, Jesus selbst mit eigenen Augen gesehen haben, Jesus von oben bis unten studiert haben. Sie haben gesehen, aber erinnert euch, die Jünger, sie haben nicht immer gesehen. Sie haben nicht von ihrer Geburt an gesehen, sie haben nicht mal gesehen, als Jesus noch vor seiner Kreuzigung gewandelt ist. Erinnert euch, als Jesus abgeführt wurde, sind alle geflohen. Selbst Petrus, der Lauteste, der gerade noch sein Schwert gezückt hat, um sich für Jesus aufzugeben oder für ihn zu kämpfen, selbst er ist geflohen. Selbst er hat Christus am Ende verleugnet. Er hat nicht gesehen, wer Jesus wirklich ist. Er hat nicht gesehen, dass Christus nach 3 Tagen auferstehen wird. Er hat nicht gesehen, dass er gar nicht traurig sein muss, sondern sich freuen darf, dass diese Prophezeiung endlich erfüllt ist. Er hat nicht gesehen. Im Nachhinein aber öffnete Gott ihnen die Augen, so wie dem Gläubigen heute. Und sie konnten auf einmal sehen und bezeugen. Auf einmal waren alle bereit, ich glaube, bis auf Johannes sind auch alle den Märtyrertod gestorben. Auf einmal waren sie bereit, ihr Leben aufzugeben für Christus. In gleicher Weise öffnet Gott auch dem Gläubigen heute. Das, was die Welt nicht sieht, das sieht der Gläubige. Er sieht Gott. Er sieht, dass Christus der Retter dieser Welt ist. Dass Jesus für seine Sünden gestorben ist. In Versen 15 und 16 heißt es weiter: Wer nun bekennt, dass Jesus der Sohn Gottes ist, in dem bleibt Gott und er in Gott. Und wir haben die Liebe erkannt und geglaubt, die Gott zu uns hat. Gott ist Liebe, und wer in der Liebe bleibt, der bleibt in Gott und Gott in ihm. Mit anderen Worten, wenn du an Jesus glaubst, wenn du zu 100% weißt, dass er der Sohn Gottes ist, dass er das ewige Leben in Person ist. Wenn du das glaubst, darfst du zu 100% wissen, ohne Zweifel, dass du gerettet bist. Dass in dir Gott bleibt und du in Gott. Das heißt nichts anderes als, du hast Gemeinschaft, du bist gerettet. Und es ist nicht nur eine Gemeinschaft hier auf der Erde. Das Bild von Gemeinschaft ist hier Gemeinschaft in aller Ewigkeit. Christus gab sein Leben, damit du für alle Ewigkeit in Gottes Herrlichkeit sein darfst. Und es wird Tage geben, da wird die Gottesgemeinschaft nicht so deutlich sein. Es wird Tage geben, da wird dein Herz ziemlich kalt sein. Es wird Tage geben, da wird dir Licht im Leben fehlen. Tage der Versuchung, gerade wenn man krank ist oder andere Dinge dich plagen. Sünde. Gefühle werden uns täuschen, dass Gott vielleicht gar nicht da ist. Aber Gott ist Liebe. Selbst wenn wir irgendwie einen schlechten Tag haben, untreu sind, ist Gott immer der gleiche. Er ist und bleibt Liebe. Er ist die Konstante. Er ändert sich nicht. Er ändert sein Versprechen nicht. Wenn er sagt, ich bin bei dir, dann ist er auch bei dir. Was Gott verspricht, das hält er. Wenn er dir ewiges Leben schenkt, dann ändert sich das nichts. Was sich immer wieder an dieses Versprechen Gottes erinnert wird, dass Gott wirklich da ist, dass er echt ist, dass er mächtig ist, dass er wirkt ist. Geschwisterliebe. Das heißt hier am Ende von Vers 16, wer in der Liebe bleibt, der bleibt in Gott und Gott in ihm. In der Liebe zu bleiben heißt Gott zu lieben. Gott zu lieben heißt auch Geschwister zu lieben. Wenn du deine Geschwister liebst, dann liebst du dadurch Gott und hast Gemeinschaft mit Gott. Liebe zu Geschwistern wird dir Gewissheit der Errettung geben. Es war vor 4, 5 Jahren, war ich ein Bruder in der Gemeinde, den ich lange nicht gesehen habe. Ich habe mich gefreut, ihn zu sehen. Leider erfahre ich, dass er zu dem Zeitpunkt in keiner Gemeinde mehr war und auch schon lange keine Gemeinde besucht hat. Wir haben wirklich lange geredet. Und dann irgendwann frage ich ihn, warum bist du heute da? Warum suchst du doch wieder? Was hat dich überzeugt? Und er meinte, es sind die Menschen. Er hatte Zweifel an seinem Glauben. Er hatte Zweifel an der Bibel. Aber er hatte keinen Zweifel daran, dass die Menschen der Gemeinde wirklich anders sind. Dass sie sich wirklich verändert haben. Er hatte keinen Zweifel, dass da ein mächtiger Gott gewirkt hat. Es waren die Menschen, es war ihre Liebe, es war ihre Fürsorge, die diesen Bruder wieder in die Gemeinde geführt haben. Er ist jetzt inzwischen wieder Mitglied einer Gemeinde. Ich freue mich riesig für ihn. Wenn wir uns von der Gemeinde zurückziehen, die Geschwister nicht sehen, dann fehlt uns diese Erinnerung davon, Gott ist da, Gott ist echt, Gott wirkt. Manchmal fühlt sich dein Leben kalt an, aber wenn du dann zu deinen Geschwistern gehst und dich an ihrem Lagerfeuer erwärmst, dann geht es auch dir wieder besser. Und es gibt einen Vers, der mich wirklich ermahnt hat, Sprüche 18,1, da heißt es, wer sich absondert, der sucht, was ihn gelüstet und wehrt sich gegen alles, was heilsam ist. Ein Grund, warum es manchmal schlecht geht, ist, weil wir uns zurückziehen. Weil wir denken, ja, ich brauche die Gemeinde doch eigentlich nicht. Meine Kollegen auf der Arbeit, in der Schule, sie tun doch genau das Gleiche, sind sogar besser, lustiger, wie auch immer. Aber wenn du dich absonderst, dann wehrst du dich gegen alles, was heilsam ist. Geschwisterliebe ist heilsam. Sie tut uns gut. Wir kommen zum vierten Grund, warum Christen einander lieben. Die Gemeinschaft mit Gott ist eng verbunden mit Heilsgewissheit. Heilsgewissheit heißt, ich weiß, ich bin gerettet. Ich weiß, ich habe ewiges Leben. Ich weiß, Gott lebt in mir. Und tatsächlich schenkt Liebe diese Heilsgewissheit. Liebe in der Gemeinde fördert unsere Heilsgewissheit. Es heißt in Vers 17 und 18, darin ist die Liebe bei uns vollkommen geworden, dass wir Freimütigkeit haben am Tag des Gerichts. Denn gleich wie er ist, so sind auch wir in dieser Welt. Furcht ist nicht in der Liebe, sondern die vollkommene Liebe treibt die Furcht aus. Denn die Furcht hat mit Strafe zu tun. Wer sich nun fürchtet, ist nicht vollkommen geworden in der Liebe. Der Text greift zunächst wieder die vollkommen gewordene Liebe Gottes auf. Gottes Liebe ist kein einmaliger Akt. Gott hat nicht einfach seinen Sohn gesandt oder die Welt geschaffen und sich dann einfach abgewandt. Gott liebt uns jeden Tag. Jeden Tag schenkt er uns Trost, Ruhe, Frieden, auch wenn uns das gar nicht so bewusst ist. Jeden Tag ist Gott da. Und dieser Frieden, diese Liebe Gottes, sie äußert sich darin, dass wir Freimütigkeit haben am Tag des Gerichts. Es wird der Tag kommen, da wird jeder Mensch, jeder von uns hier in diesem Raum vor Gott treten. Jeder Mensch wird für seine Taten Rechenschaft ablegen. Es wird für Gottlose ein Tag der Schande und des Schreckens sein, wenn der ganze Spaß der Erde aufgehört hat. Warum? Weil sie wissen, wir sind Feinde Gottes. Sie haben keinen Frieden, sie haben keine Freimütigkeit. Sie wissen, Gott wird sie gerecht strafen. Der Lohn der Sünde ist der Tod, das ewige Feuer der Hölle. Was für die einen ein Tag des Schreckens ist, ein Tag der Strafe, ist für den Gläubigen ein Tag der Freude. Der Gläubige muss sich nicht vor dem Gericht fürchten. Christus hat den Preis gezahlt. Gott ist nicht mehr Feind, Gott ist Freund und Vater. Und die Freimütigkeit, von der Johannes hier spricht, bedeutet so viel wie Zuversicht oder Redefreiheit. Freimütigkeit im Sinne von, ich betrete den Thronsaal des Königs und ich darf einfach reden, was ich will. Stell dir vor, ihr habt irgendwie einen Termin bei Friedrich Merz. Ich weiß nicht, ob ihr reden dürft oder ob ihr überhaupt in seine Nähe kommen könnt. Der Bundeskanzler von Deutschland. Wer ihn nicht kennt. Und wir können in den Thronsaal treten als Kinder Gottes und dürfen einfach reden. Wir dürfen in Gottes lächelndes Gesicht schauen. Manchmal denkt man, wenn man die Bibel liest, Gott ist irgendwie so grimmig und zornig. Gott ist ein Gott der Freude. Gott freut sich auf den Tag, wenn er uns endlich gegenübersteht. Christus wird die Arme aufreißen und uns in die Arme nehmen. Uns umarmen. Der Christ kann wie ein kleines Kind endlich zu seinem Vater. Diese Freimütigkeit, die schenkt Gott. Und diese Freimütigkeit ist begründet in Vers 17 mit: Denn gleich wie er ist, so sind auch wir in dieser Welt. Unsere Freimütigkeit baut darauf, dass wir in der Welt sind wie Jesus. Was heißt das? Das heißt nicht, dass wir Jesus irgendwie gleichgestaltet sind, dass wir jetzt schon perfekt sind und weil wir so perfekt sind, haben wir Freimütigkeit. Zu einem bestimmten Grad ist der Christ allerdings heute schon ein Abbild von Jesus. Christen wurden vor 2000 Jahren Christen genannt, weil sie Christus ähnelten. Da waren Menschen, die haben so gelebt wie Jesus, also nannte man sie einfach Christen. Wir sind nicht perfekt, wir haben Sünde, aber die Entscheidungen, das Leben, die Richtung, in die wir uns bewegen, ähnelt dem Leben von Jesus Christus. Diese Ähnlichkeit kommt nicht, weil wir irgendwie selbst auf einmal so viel Selbstbeherrschung haben. Diese Ähnlichkeit kommt, weil Gott seinen Samen pflanzt, weil er uns den Heiligen Geist gibt, der uns von innen umkrempelt, sodass der Mensch gar nicht mehr wiederzuerkennen ist. Und ich freue mich immer wieder zu sehen, wie Gott Menschen umkrempelt. Manchmal sieht man das schon von Weitem. Ich habe mit Timmy, glaube ich, noch nicht so viel geredet, aber man hat von Weitem gesehen, da ist irgendwie ein ganz anderer Mensch. Ich hoffe, es ist okay, wenn ich als Beispiel nehme. Also es ist einfach ein anderer Mensch. Und es ist schön zu sehen, wie Gott von innen umkrempelt. Wie Gott neues Leben schafft, eine neue Schöpfung macht. Dieses Wunder, was Gott tut, das schenkt uns die Gewissheit, dass wir wirklich gerettet sind. Auch wenn wir heute noch Sünder sind, so sind wir in unserer Stellung vor Christus heute schon gerechtfertigt. Und das schenkt uns diese Freude, diesen Frieden, diese Ruhe. Wir wissen, dass Jesus uns seine Gerechtigkeit schenkt. Nicht unsere Gerechtigkeit rettet uns, sondern die Gerechtigkeit von Christus. Wenn wir einfach vor den Thron uns hinkommen mit unserer Sünde, natürlich sind wir verurteilt, aber Christus hat gesagt, nein, ich habe seine Sünde bezahlt. Vater, ich bin für ihn am Kreuz gestorben. Ich habe seine Sünde getilgt. Das ist es, was uns rettet, nicht wir, sondern dass Christus neben dem Thron ist, zur Rechten Gottes und sagt, ich bin für ihn gestorben. Das schenkt dem Christen Freimütigkeit. Und die Liebe zu Geschwistern, einfach zu sehen, Gott tut da wirklich so Wunder, das erinnert uns immer wieder. Gott ist da, Gott verändert, ich darf Freimütigkeit haben. Diese Liebe zu Gott, diese Liebe zu unseren Geschwistern verdrängt alle Furcht. Es heißt in Vers 18, Furcht ist nicht in der Liebe, sondern die vollkommene Liebe treibt die Furcht aus. Denn die Furcht hat mit Strafe zu tun. Wer sich nun fürchtet, ist nicht vollkommen geworden in der Liebe. Johannes sagt in Vers 18 im Grunde das, was er schon in Vers 17 gesagt hat, bloß andersrum. Davor sprach er über Freimütigkeit, jetzt über Furcht. Liebe schenkt Freimütigkeit, gleichzeitig vertreibt sie Furcht. Und die Furcht, von der ich hier heiße, ist nicht Gottes Furcht. Gottes Furcht ist ein Merkmal von Christen. Der Christ soll Gott fürchten. Aber diese Furcht eines Christen ist eine Furcht, die ihn zu Gott hinzieht. Es ist keine Furcht, bei der man sich vor Gott versteckt oder vor seinem Angesicht irgendwie die Hände zumacht. Gottes Furcht ist eine Furcht, die uns zu Gott führt. Gottes Furcht ist etwas, was unsere Ohren öffnet, auf Gott zu hören. Gottes Furcht lässt uns Gottes Wort beachten, Gottes Wort bewahren, Gottes Wort befolgen. Aber die Furcht, von der hier die Rede ist, eine Furcht, bei der du einfach fliehen willst, bei der du einfach das Weite von Gott suchst. Der Christ braucht sich aber nicht zu fürchten. Ihn erwartet keine Strafe. Deswegen, lieber Christ, fürchte dich nicht vor dem Gericht. Christus hat deine Strafe schon getragen. Manchmal werden wir Furcht erleben. Es wird Tage geben, da werden wir zweifeln. Ein Grund ist für diese Zweifel, dass uns einfach Liebe im Leben fehlt. Dass uns fehlt, dass wir einander lieben. Wenn hier Johannes im Text immer wieder sagt, lasst uns lieben, zum Beispiel gleich im 1. Vers 7, Geliebte, lasst uns einander lieben, dann sagt er damit, lasst uns sicher gehen, wirklich alle zu lieben. Das heißt nicht, lasst einfach die Gemeinde als Kollektiv lieben. Es ist einfach zu sagen, ja, ich liebe die Gemeinde. Johannes sagt, liebt jeden Einzelnen, jedes einzelne Glied der Gemeinde. Manchmal geht es uns schlecht, weil wir dieser Aufgabe nicht nachkommen, dieser Verantwortung, weil wir nicht jeden Einzelnen lieben. Die Liebe, diese Praxis, sie wird uns Heilsgewissheit schenken. Kommen wir zum 5. Grund, zum abschließenden Grund, zum deutlichsten Grund. Fünftens, der Christ liebt, weil Liebe selbstverständlich ist. Lesen wir dafür die Verse 19 bis 21 und beobachten, dass Liebe selbstverständlich ist. Dort heißt es, wir lieben ihn, weil er uns zuerst geliebt hat. Wenn jemand sagt, ich liebe Gott und hasst doch seinen Bruder, so ist er ein Lügner. Denn wer seinen Bruder nicht liebt, den er sieht, wie kann der Gott lieben, den er nicht sieht? Und dieses Gebot haben wir von ihm, dass wer Gott liebt, auch seinen Bruder lieben soll. Diese Verse fassen im Grunde den ganzen Abschnitt so ein bisschen zusammen. Die ersten 4 Gründe. Es heißt zunächst im Vers 19, wir lieben ihn, Gott, weil er uns zuerst geliebt hat. Johannes hat über diese Wahrheit schon in Vers 10 gesprochen, dass die Liebe Gottes nicht darin besteht, dass ja wir waren Freunde von Gott, also ist Gott für einen Freund ans Kreuz gegangen. Gottes Liebe besteht darin, dass Christus für Feinde ans Kreuz gegangen ist. Selbst Petrus, ja, er zückte sein Schwert und doch verleugnete Jesus am Ende 3-mal. Christus war verlassen von allen. Er hatte keinen einzigen wahren Freund, der ihm zur Seite stand. Als alle Sünde auf Jesus war, war er selbst vom Vater verlassen. Diese ewige, tiefe Beziehung, die nie unterbrochen war, war auf einmal unterbrochen. Gott, er ist für Feinde gestorben. Die Liebe, die der Christ hat, hat ihren Ursprung nicht darin, dass er irgendwie Gott gefunden hat und als Reaktion hat Gott gesagt, ja gut, dann liebe ich dich jetzt auch. Es ist umgekehrt. Gott liebt uns. Er hat diesen Schritt gemacht und aus der Folge können auch wir Gott lieben. Unsere Liebe hat ihren Ursprung in Gott. Und dieser gewaltigen Liebe Gottes kann der Christ nicht widerstehen. Weil Gott uns liebt, liebt auch der Christ. Und weil Gott auch die ganze Gemeinde liebt, jedes einzelne Glied, liebt der Christ auch seine Geschwister. Deswegen heißt es hier in Vers 20, wenn jemand sagt, ich liebe Gott und hasst doch seinen Bruder, so ist er ein Lügner. Es ist ziemlich absurd zu sagen, ja, ich liebe Gott, aber ich hasse meinen Bruder. Ich liebe Gott, den Vater, aber seine Kinder hasse ich. Ich weiß nicht, wie Daniel reagieren würde, wenn ich sage, ja, Daniel, mit dir komme ich richtig gut klar, aber dein Sohn, nee. Also Daniel ist sehr reif, er würde mit mir zum Pastor gehen wahrscheinlich oder Seelsorge betreiben. Aber es wäre doch absurd, den Vater zu lieben, aber seinen Sohn, nee, lass ihn bitte zu Hause. Es passt einfach nicht zusammen. Deswegen sagt auch der Text hier, es ist absurd zu sagen, ja, Gott im Himmel liebe ich, aber den Bruder nicht. Johannes fügt noch ein weiteres Argument hinzu. Er sagt weiter, denn wer seinen Bruder nicht liebt, den er sieht, wie kann der Gott lieben, den er nicht sieht? Jesus Christus, Gott ist im Himmel. Wir können Jesus nicht direkt sehen. Ja, wir können sehen, wer Jesus ist, dass er der Retter dieser Welt ist. Wir können die veränderten Leben durch den Heiligen Geist sehen. Wir sehen die Abbilder Gottes, die Trophäen dafür. Gott hat mächtig gewirkt. Gott selbst als Person, Christus, sehen wir nicht. Wie kann man jemanden sehen, den man lieben, den man nicht sieht, aber die Menschen, die Gott uns zur Seite stellt, nicht lieben? Es wäre widersprüchlich, nicht zu lieben, weil Liebe selbstverständlich ist. Johannes beendet den Abschnitt in Vers 21 und schreibt, und dieses Gebot haben wir von ihm, dass wer Gott liebt, auch seinen Bruder lieben soll. Liebe ist nicht nur ein Privileg. Es ist nicht nur einfach schön zu wissen, ich werde geliebt von Gott. Gott ist für mich gestorben. Liebe ist auch eine Aufgabe, eine Verantwortung, eine schöne Verantwortung, wie wir gesehen haben, die Heilsgewissheit schenkt, Gewissheit über die Gemeinschaft mit Gott. Es ist aber auch ein Privileg, das eine Verantwortung ist, eine Aufgabe, unsere Geschwister zu lieben, ein Gebot. Wir haben 5 Gründe gesehen, warum der Christ liebt. 5 Gründe für Geschwisterliebe. Der Christ liebt, weil Gott Liebe ist, weil Gott dich liebt, weil es Gemeinschaft mit Gott ist, weil es Heilsgewissheit schenkt und weil es selbstverständlich ist. Ich möchte euch noch Anwendungen mitgeben, kleine Hausaufgaben für zu Hause. Die erste Anwendung für euch ist, denke über Gottes Liebe nach. Egal wer du bist, denk darüber nach. Eine Möglichkeit ist, die Bibel zu lesen. Ein gutes Fundament wäre zum Beispiel das Johannesevangelium, den Römerbrief. Sie geben dir ein gutes Fundament, um Gottes Liebe zu studieren. Dein Bild von Gottes Liebe größer zu machen. Eine Möglichkeit ist aber auch, wenn Gottes Liebe unser Verständnis von gleich bleibt, uns selbst kleiner zu machen. Uns selbst zu demütigen. Du kannst über Gottes Liebe nachdenken, wenn du dich einfach mal hinsetzt und alle Sünden hochholst, an die du dich so erinnern kannst. Was habe ich heute so alles gesündigt? Was habe ich gestern gemacht, die letzte Woche, den letzten Monat, das letzte Jahr, mein ganzes Leben? Welche Gräuel, welche Schrecknis hat Gott mir alles vergeben? Wenn dir bewusst wird, wie groß Gottes Liebe ist, dass er all diese Sünden zugedeckt hat, gesühnt hat, wenn du dich ganz klein machst, dann wird Gottes Liebe automatisch größer. Zweitens, eine zweite Anwendung, ganz praktisch, liebt einander. Habt ein offenes Auge für Aufgaben. Beobachtet, wie kann ich dem anderen helfen? Zum Beispiel, bevor ihr nach Hause kommt, euch irgendwie ins Bett schmeißt. Vielleicht gibt es jemanden im Haushalt, der sich gerade nicht aufs Bett schmeißen kann. Der vielleicht genauso einen langen Tag wie du hatte. Vielleicht hilfst du ihm und ihr schmeißt euch gemeinsam danach auf die Couch. Es wird viel erfüllender sein. Sei dir bewusst, Liebe wird dich immer etwas kosten. Es gibt keine kostenlose Liebe, die du schenken kannst. Wenn du liebst, musst du irgendetwas von dir aufgeben. Sei es deine Zeit, sei es deine Kraft, deine Gesundheit, sei es deine Jahresziele, was auch immer es ist, Liebe wird dich immer etwas kosten. Liebe ist immer mit einer gewissen Mühe verbunden. Aber es ist eine Mühe, die sich lohnt, wie wir heute gesehen haben. Deine letzte Anwendung, die beides so ein bisschen miteinander kombiniert, prüft eure Liebe anhand von 1. Korinther 13. Und keine Sorge, ist jetzt keine große Hausaufgabe, ihr habt echt viel zum Studieren schon mitbekommen. Ich möchte ganz kurz die Verse 4 bis 7 aus dem 1. Korintherbrief, Kapitel 13, etwas umformuliert vorlesen und euch dann erklären, wie ihr damit praktisch umgehen könnt in eurer Prüfung der Liebe. In 1. Korinther 13, Versen 4 bis 7 heißt es, Liebe ist langmütig, ist gütig, beneidet nicht, prahlt nicht, bläht sich nicht auf, ist nicht unanständig, sucht nicht das Ihre, lässt sich nicht erbittern, rechnet das Böse nicht zu, freut sich nicht an der Ungerechtigkeit, freut sich an der Wahrheit, erträgt alles, glaubt alles, hofft alles, erduldet alles. Das sind 15 Merkmale, Prüfsteine, anhand derer ihr eure Liebe prüfen könnt. Es ist etwas überwältigend, auf alle 15 Dinge gleichzeitig zu achten. Das will ich euch nicht raten. Mein Wunsch für euch ist, dass ihr im Gebet euch eine Sache aussucht. Das sind 15 Merkmale. Dass ihr euch eine Sache aussucht und sagt, darauf will ich diese Woche achten. Zum Beispiel, Liebe beneidet nicht. Vielleicht hattet ihr schon Phasen, euch geht's gar nicht gut, irgendwie wochenlang passiert gar nichts in eurem Leben. Und habt ihr einen Bruder, der läuft immer alles super. Der ist so reich gesegnet, der hat immer nur Gutes zu erzählen. Manchmal ist man dann schon so richtig so, kannst du aufhören zu reden? Weil es ermutigt dich irgendwie gefühlt gar nicht. Ja, man beneidet schon den Bruder, dass bei ihm irgendwie alles so super läuft. Deswegen kann man achten. Nicht beneiden. Freut euch für den Bruder. Gönnt ihm. Beneidet nicht. Und achtet eine Woche darauf, nicht zu beneiden. Oder einen Monat, nehmt euch einen Zeitraum. Und danach geht ihr weiter. Langmütig, geduldig sein oder nicht erbittern. Und so könnt ihr diese 15 Bausteine Stück für Stück durchgehen. Wochenweise oder monatsweise. So Gott will, haben wir noch sehr viel Zeit auf dieser Erde, hoffentlich. Dann hat man noch genug Zeit, alles einmal zu üben, zu prüfen. Wenn ihr mit einzelnen Begriffen nicht viel anfangen könnt, in unserer Jugendgruppe stelle ich heute Abend wahrscheinlich noch 2 Kommentare rein, die ich euch ans Herz legen will. Man kann nicht mit jedem Begriff was anfangen. Ein Kommentar ist von William MacDonald, den ich empfehlen kann. Es ist ein Kommentar zum ganzen Neuen Testament. Da kann man ganz kurz nachlesen, ja, was heißt es denn, langmütig zu sein? Was heißt es, gütig zu sein? Oder was heißt es, nicht zu erbittern? Was heißt es, alles zu glauben, zu hoffen? Wenn ihr etwas mehr zu einzelnen Dingen lesen wollt, es gibt auch von John MacArthur einen kostenlosen Kommentar. Den Link stelle ich auch rein in unsere Gruppe. Ich weiß nicht, wie man es mit den Leuchttürmern macht. Kann jemand auf mich zukommen, dann schicke ich euch das. Da könnt ihr nochmal ausführlicher lesen, was die einzelnen Eigenschaften sind. Damit sind wir auch am Ende. Ich würde euch einladen, nochmal aufzustehen. Ich bete mit uns. Danach dürfen wir Liebe üben. Danke Gott, dass du die Gemeinde geschaffen hast, ein Ort, wo wir wahre Liebe erfahren, wahre Fürsorge, eine Fürsorge, die uns in dieser Welt keiner bieten kann. Kein Gesetz, kein Staat, keine Personalabteilung in irgendeinem Unternehmen. Keiner kümmert sich so sehr und so gut um uns, wie du es durch die Gemeinde tust. Gott, ich bitte dich, dass wir uns darin prüfen, inwieweit wir die Gemeinde wertschätzen oder nicht. Hilf uns in unserer Liebe zur Gemeinde, zu unseren Geschwistern zu wachsen, zu jedem einzelnen Bruder, zu jeder einzelnen Schwester. Hilf uns, an jedem Liebe zu üben. Hilf uns darin, nicht müde zu sein. Hilf uns, über deine Liebe nachzudenken und durch deine Liebe, durch dieses Nachdenken gedrängt zu werden, zu lieben. Wenn uns deine Liebe bewusster wird, ist es so viel einfacher zu lieben. wir können gar nicht anders, als deiner Liebe nachzugeben und sie zu teilen. Hilf uns auch, Liebe im Alltag praktisch zu üben. Hilf uns, offene Augen zu haben, wo wir unserem Umfeld jemanden unter die Arme greifen können, wo wir helfen können, wo wir lieben können, wo wir etwas aufgeben können, um jemand anderem etwas zu geben. Hilf uns auch, unsere Liebe immer wieder zu prüfen, auch daran nicht müde zu sein. Es gibt viele Dinge, auf die man achten muss, und man kann auch nicht immer erst Korinther im Kopf haben. Ich bitte dich, dass wir diese Prüfung doch einmal im Leben durchlaufen und dass sich dein Wort in unser Herz hineinbrennt, in unser Herz hineinprägt, dass auch wenn wir uns nicht an alles erinnern aus 1. Korinther, dass es doch einfach in unserem Leben lebendig und sichtbar ist. Ich bitte dich, dass wir diese Liebe üben wie in 1. Korinther und dass wir durch diese Liebe für die Welt ein Vorbild sind, dass die Welt, auch wenn sie dich nicht sehen kann, durch uns, durch die Gemeinde dich findet, dich erkennt und sieht, dass du lebendig bist, dass du da bist, dass du mächtig bist, dass du wirkst. Und dass sie sehen, dass all diese Strafe und das Gericht, das du ankündigst, dass das auch die Wahrheit ist. Ich bitte dich, dass Menschen überführt werden durch ihre Sünde, auch heute, auch in diesem Raum. Du kennst jeden, der dich nicht sucht, nicht bekennt. Ich bitte dich, dass du Mut schenkst, dass du Glauben schenkst, dass du jedem von uns Veränderung schenkst. Amen.